Informationen übergeben, die ich damit euch nicht die Gelegenheit zur Nachfrage oder zum Beitrag schon geben.
Ich habe eine Nachfrage, wäre nicht bisher eine Frage, die ich sehe einfach, was denn der Wort für einen Begriff von Schönheit denn zugrunde legt, wenn er von der Idiosynkrasie gegen Schönheit spricht. Das wirkt zumindest auf mich so, als ob er dadurch einen objektiven, also was sozusagen a priorische Schönheit unterstellt, beziehungsweise eine vor- und nicht soziale Schönheit.
Nee. Es geht ja erstmal nur darum, dass die Leute den Satz bewerten müssen. Ne? Also er fragt einfach nur, was haltet ihr von dem Satz, wahre Schönheit ist oft ein Zeichen für innere Kälte und Leere. Und dann kreuzen die halt an, -3 wenig, halte ich gar nichts von, oder +3 halte ich ganz viel von. Das heißt, es geht erstmal gar nicht darum, was Port unterstellt mit dieser Frage, sondern dass er unterstellt, dass eigentlich niemand auf diese Frage sinnvoll antworten kann. Also dass niemand, der bei Verstand ist, sozusagen eine hohe Zustimmung zu diesem Satz geben kann, weil der Satz einfach schon in sich keinen Sinn macht. Ich glaube, darum ging es eher. Und ich meine, das kann man, die Frage sozusagen, was für einen Begriff legt Porter selber zugrunde, wäre ja zum Beispiel auch nicht auf die Frage anwendbar, Tiere sind oft die besseren Menschen. Also es ist ja relativ unsinnig zu fragen, sozusagen, da ist der Antwort zu viel Rationalität, der Frage zu viel Rationalität unterstellt schon. Es ging ja gerade darum, möglichst bekloppte Aussagen zu formulieren. Das heißt, ja. Also es ist eher so ein Spiel mit ideologischen Versatzstücken oder sowas. Ja, ich weiß nicht, wie ist das denn zum Beispiel in Bielefeld hier gewesen mit dieser Debatte? Hattet ihr die hier überhaupt großartig? Ich habe
eine Verständnisfrage vor. Wenn ich dir jetzt richtig folgen konnte, ist der Knackpunkt in der Gegenüberstellung der beiden Positionen, dass die Frage nach dem Herausfallen oder eben nicht herausfallen von Auschwitz aus der Geschichte ist. Also dass die eine Seite meint, es fällt ganz krass raus und die andere Seite meint...
Nee. Dass das rausfällt, das meinen ja eben beide. Das ist die Gemeinsamkeit. Genau, das ist die Gemeinsamkeit.
Mein Punkt war jetzt, eigentlich kommt es doch nicht heraus, weil der antisemitische Wahn sich ja der Moderne bedient, also rationalistisch-technischer Mittel, um die Vernichtung durchzuführen. Und dass das ja dann ja eigentlich eben nicht dieses Rausfallen aufzeigt, was du behandelst als... notwendig deutsche Wegschiebung, also Vergangenheitsbewältigung, genau, das ist der Begriff. Und dass das eben deswegen nicht funktioniert, weil es ja eben nicht herausfällt, sondern sich den Techniken der Moderne bedient soll. Das war jetzt ein bisschen das Verständnis, was ich aus deinem Vortrag gezogen habe. Stimmt das so? Oder?
Also der letzte Teil ja. Die Gemeinsamkeit der beiden Positionen nein. Zumindest wenn ich das richtig verstanden habe. Also mein Punkt war, dass beide Positionen behaupten würden, dass Auschwitz aus der Geschichte rausfällt. Die Frage, die sie unterschiedlich beantworten, ist nur, ist der gegenwärtige Nationalismus der völkischen Ideologie in dem Sinne adäquat, dass es rausfällt im Grunde aus sowas wie einer Rationalität und einem rationalen Weltbezug auf sowas wie Standortlogik und so weiter? Ne? Oder ist der gegenwärtige Nationalismus das ist das Gegenteil. Also es ging sozusagen, die Geister scheiden sich an der Frage der Bewertung des gegenwärtigen Nationalismus, nicht aber an der Frage der Bewertung des Nationalsozialismus. War das deutlich?
War deutlich, ja. Gut.
Und dass das halt unter der Oberfrage, wie normal ist Deutschland, passiert, dass das verhandelt wird, das war halt mein Punkt vor allen Dingen, dass ich halt versucht habe, mit meinen Ausführungen auch zum Verhältnis von Wahn und Realität klarzumachen, dass sich, wenn sich Wahn in Realität umsetzt, eine Normalität hergestellt wird, die sozusagen, wo Wahn und Realität eben differenzlos ineinander übergehen und dass deshalb der Maßstab Normalität überhaupt nicht anwendbar ist auf diese Frage, sozusagen.
Ja. Meinst du nicht aber, dass die UD-Position Auschwitz gerade nicht als irgendeine wahnsinnige Besonderheit zu bezeichnen, sondern einzuräumen, na klar, das ist ein Sonderweg, schon alleine aus dem empirischen Fakt und dass es eben nur in dem damaligen Deutschland entstanden ist und nicht in irgendwelchen anderen Ländern oder so. Also dass es praktisch ja eine Unterscheidung gibt zwischen den Nationalstaaten, also den Alliierten beispielsweise und dem NS-Deutschland. Also dass man deswegen natürlich schon sagen muss, es ist eine Besonderheit. Mhm. Aber der Versuch, diese Besonderheit nicht als Besonderheit gelten zu lassen, sondern einen gesamtgrößeren geschichtlichen Entwurf zu machen und zu sagen, es ist ein Sonderweg, aber einer, der sich unter gleichen Nationalstaaten, die sich ähnlich entwickeln, nämlich kapitalistisch, und heute auch wieder gleiche, ähnliche Nationalstaaten, die kapitalistisch wirtschaften sind, dass gerade dieses Herausnehmen dann nicht, also ich würde denken, dass das gerade die Potenzialität viel eher belegt oder unterstützt, als die psychoanalytische Überlegung von, wie wahnhaft sind jetzt gerade Individuen, die in einem bestimmten Territorialstaat, nämlich Deutschland, geboren worden sind, Anfang der 90er oder so.
Erstens ging mir nicht darum zu sagen, wie wahnhaft die sind, sondern überhaupt erstmal methodologisch klar zu machen, wie man überhaupt erkennen kann, ob völkische Ideologie virulent ist oder nicht. Das ist schon mal was anderes, also bewegt sich auf einer anderen Ebene der Argumentation. Zweitens würde ich sagen, dass genau diese Argumentation von ums Ganze zu sagen, okay, wir haben den deutschen Sonderweg hier auf der einen Seite und dann haben wir sowas wie eine Normalität der kapitalistischen Entwicklung. Das halte ich schon für eine falsche Aussage. Also das allein, also ich halte nichts von der Gegenüberstellung deutscher Sonderweg und allgemeine normale kapitalistische Entwicklung. Ich glaube, das ist ja auch das, was dann grundsätzlich gesagt wird. Jeder Staat entwickelt sich irgendwie konkret.
Genau.
So, genau. Und da kommt man irgendwie in eine Spirale rein, die einfach überhaupt gar nichts mehr aussagen kann. Und ich glaube, dass diese rhetorischen Floskeln von idealer Durchschnitt oder irgendwie sowas, die dann von Marx vernommen werden, dass die einfach nichts aussagen können, wenn man sie gegenüberstellt.
Und was war dann jetzt das Gegenprogramm? Also was ist durch deine, oder also durch die Position, die du gerade vertreten hast, darüber hinaus leistbar und erkennbar? Außer dass potenziell der Faschismus ausbrechen könnte?
Nee, das ist damit ja eben nicht zeigbar, sondern ich habe versucht zu belegen, zu zeigen, warum ich glaube, dass der Begriff der Potenzialität einem Denken von, also wie man über postnarzistische Ideologiekritik nur machen kann oder in der Ideologiekritik des Postnarzismus, wenn man den Begriff der Potenzialität verwendet. Und dass genau dieser Begriff der Normalität es nicht möglich macht, den Begriff der Potenzialität anzuwenden.
Okay, da hast du vorhin gesagt, also als du ganz am Anfang darüber referiert hast, dass du in der Gruppe da auch vorbereitend so ein Thesenpapier geschrieben hast, dass ihr erstmal, also ein Zitat, wir wollten zeigen, in Deutschland ist es nicht normal. Und es geht hier um eine postnarzistische Kritik, also um die Weiterführung der Postnarzismus-These. Könnte ich dann also die steile These äußern, dass die Inex ihren eigentlichen Job aus seiner Position nicht richtig genug machen?
Ja, ich habe Inex kritisiert, wie auch, ja, also ich habe sozusagen die Antideutschen, die sich an dieser Debatte beteiligt haben, meine Person eingeschlossen, bis ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie falscher Weg. Und antinational würde ich sagen, meine Kritik bezog sich auf beide Positionen, ja.
Die Situation bringt mich gerade in die Verlegenheit, in einer Situation konfrontiert zu sein, mit der ich nicht so richtig vorbereitet bin. Weiß nicht so recht, wie ich eure Zurückhaltung werden soll.
Ich finde alles richtig, was Anja gesagt hat.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Was heißt das? Danke.
Ich mache jetzt keinen inhaltlichen Beitrag, sondern nur einen organisatorischen. Wenn jetzt so ein Schweigen gerade herrscht, ist es vielleicht ja ganz schlecht, so eine kurze Pause zu machen, dass man sich untereinander austauschen kann. Vielleicht kommen danach mehr Fragen auf, als jetzt, wo alle noch in so einem Verarbeitungsprozess stecken.
Und dann kommt zurück und.
Also, ich hätte nämlich vor, vielleicht noch eine Nachfrage, dass ich da nicht besonders drin stecke in der ganzen Diskussion, in der ganzen Theorie eigentlich. Und zwar hatte ich ein bisschen ein Problem mit dieser Gegenüberstellung von Realität und Wahn. Mir ein bisschen widersinnig erscheinen, so als Selbstverständnis, die Idee, die. Realität und also was du dann halt, was du hier beschrieben hast, die Funktionalität dieses Ineinsetzen oder der Angleichung der Realität an den Wahn. vielleicht kannst du das nochmal vielleicht erklären, worauf sich das begründet, weil ich da irgendwie so ein bisschen eine andere Auffassung von der Realität, also ein bisschen sozusagen eine konstruktivistische Auffassung davon habe und das nicht so gegenüberstellen würde.
Naja, ich habe es ja in gewisser Weise auch nicht gegenübergestellt, sondern eher versucht zu zeigen, was passiert, wenn das eben nicht mehr gegenüberzustellen ist. Aber in der Tat hast du natürlich damit recht, dass das voraussetzt, dass ich schon davon ausgehe, dass man Realität und Wahn voneinander unterscheiden kann. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich deine Frage, also ich kann jetzt einfach anfangen loszulabern, aber ich glaube, das übrigens, vielleicht kannst du versuchen, deine Frage zu präzisieren. Also mit konstruktivistischer Realität, mit einem konstruktivistischen Realitätsbegriff ist das, glaube ich, auch wirklich nicht übereinzubringen. Falls das einfach nur deine Frage war. Ja, also es war schon so, dass ich sagen würde, es gibt, ich würde schon eine Differenz zwischen Realität und Wahn annehmen. Es wäre halt nur die Frage, wie man die feststellt. Das ist dann nochmal schwieriger. Also ich würde halt nicht davon ausgehen, dass man sie ad hoc unmittelbar erkennt, sonst muss man dann halt begründen. Schlechte Antwort. Weiß nicht, frag nach, wenn dir das reicht sonst.
Das führt dann zu weiter.
Okay.
Als wir eben so ein bisschen darüber gesprochen haben, kam mir nochmal eine Frage auf. Vielleicht passiert das auch immer noch am Ende von so einem Vortrag, dass man sich fragt, und nun? Also was ist irgendwie eine Konsequenz für eine brauchbare Gesellschaftskritik, eine brauchbare internationale in Deutschland.
Naja, in gewisser Art und Weise. Sorry?
Also auf diese Debatte kann man nur Zeit verschwenden.
Och. Nein, also ich fand die Debatte insofern interessant, wenn man sich darüber Gedanken macht, was bedeutet das denn eigentlich, wenn Leute über diese Frage diskutieren? Und wie diskutieren die darüber? Insofern, also ich würde ja mich nicht einladen lassen, wenn ich denke, ich rede über ein vollkommen unsinnvolles Phänomen, über das man sich keine Gedanken machen sollte. So, ist ja klar. Und ich glaube, was ich versucht habe in dem Vortrag, wo ich sagen würde, was ich daran wichtig finde, was ich gesagt habe, ist erstmal aufmerksam zu machen auf bestimmte Voraussetzungen von Ideologiekritik, die meiner Meinung nach verloren gegangen sind in den letzten Diskussionen. Nämlich, und ich glaube, das wäre schon sowas wie eine Art von was ich mit dem Prinzip der Deutung gemeint habe. Also das bezieht sich ja nicht nur auf eine rein psychoanalytische Vorgehensweise, sondern es ist ja auch das, was Adorno und Benjamin und so weiter halt versucht haben zu formulieren, auch als methodisches Prinzip von gesellschaftliche Phänomene lesen lernen. Ja, also dass man nicht unmittelbar an der gesellschaftlichen Realität und an den Aussagen, die Leute machen, etwas ablesen kann, sondern es immer eine bestimmte theoretische Folie selber braucht und aber auch eine Methode, um das überhaupt herausdeuten zu können. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass man nicht der Auffassung ist, dass man auf der Oberfläche bleibt und das Manifeste mit dem Latenten verwechselt. Ich glaube, das war ungefähr das, worauf ich im Grunde hinaus wollte, was ich sagen würde, was wichtig ist für eine Ideologiekritik, und zwar erstmal allgemein, aber auch halt für eine Ideologiekritik des Postnarzissmus. Was ich halt an diesem Beispiel klar machen wollte von Port, dass mit dem Schönheitssatz, das klingt erstmal total harmlos, total normal. Sowas denken ja viele, das mag irgendwie erstmal unsinnig erscheinen, dass Leute sowas denken, aber es ist nicht weiter irgendwie von politischer Bedeutung, dass sie so etwas sagen. Und dass dahinter aber, wenn man da sozusagen das als ein Element der Deutung, als ein Indiz des zu deutenden Phänomens versteht, man auf ganz andere Schlüsse kommen kann, was da sozusagen an latenter Bedeutung noch mit verbunden ist. Ich glaube, das war das, was ich sagen würde, was wichtig daran war, als so ein methodisches Prinzip oder erstmal eine methodische Herangehensweise an Ideologiekritik.
Was mich interessieren würde, ist, inwiefern die Schönheit, also das scheint ja echt plausibel zu sein, der Bezug, also dass das letztendlich beweist hat, dass es ein Indikator für faschistische Tendenzen ist. Aber was mir nicht klar ist, ist, warum das zum Beispiel in den 90ern jetzt gerade ein guter Indikator ist. Und wenn ich jetzt bei der Gegenwart deuten muss, greift der dann nicht mehr?
Doch, das kann sein. Nee, das ist
der Zusammenhang.
Der Zusammenhang ist einfach das. Der Zusammenhang ist einfach nur, er hat diese Studie nicht heute durchgeführt, sondern 1990. Und ich kann jetzt einfach, weil ich selber keine Studie durchgeführt habe, nicht sagen, ob das heute auch noch ein Indikator wäre oder nicht. Oder beziehst du dich auf die Frage, warum man nicht Fragen übernehmen kann?
Mir ist nicht klar, inwiefern Schönheit in den gesellschaftlichen Kontext der 90er passt und ob das nicht heute auch noch anwendbar ist.
Da darf man nicht das Manifeste mit dem Latenten vertauschen, sozusagen. Also es ist durchaus, es ging da ja nicht um die Frage Schönheit selber, sondern was steckt sozusagen dahinter, sozusagen, ne?
Und also müsste man da jetzt nochmal irgendwie ein neues Skalierungsverfahren einleiten und darauf hoffen, dass man da einen neuen Referenzpunkt findet, an dem man sowas messen kann?
Wenn man Port folgt, ja. Dann müsste man Spekulationen anstellen, die sich auf die Analysen der letzten Jahre beziehen. Dann müsste man nochmal eine Testskala machen, die eine Voruntersuchung macht und nochmal eine weitere Skala zur Auswertung. Ich weiß, ich bin keine empirische Sozialforscherin, ich kann das jetzt sozusagen die, ich weiß nicht, ob es da jetzt noch bessere Vorgehensweisen gibt, aber erstmal das war die Methode. Ja.
Erklärt der gute Zusammenhang, warum offensichtlich das Schönheitsding den studienorientierten Charakter nicht so eine Rolle gespielt haben? Ich meine, weil diese Anti-Interzeption vielleicht ein bisschen noch eine Seite lässt. Und warum das heute eine Rolle spielt? Also kann das theoretisch herleiten, den Wandel, also der Erscheinung des autoritären Charakters? Also ja, für die anderen hinter, dass sowas mit autoritären Charakter eigentlich innerhalb kapitalistischer Gesellschaft und immer gibt, wie die Erscheinungsweise ändert sich. Und hat er eine Theorie dafür, oder warum sich diese Erscheinungsweise geändert hat?
Nein, weil er selber diese Frage ja nicht als Frage im Mittelpunkt so sehr stellt. Das war ja eher ein Ergebnis der Testuntersuchung, dass eine, glaube ich, 97-prozentige Zustimmung zu diesem Einsatz gab. Das war eher sozusagen Zufallsprodukt einer empirischen Untersuchung. Und es ging jetzt nicht darum herauszufinden, okay, dann gucken wir uns, das erscheint wichtig zu sein, dann rekonstruieren wir jetzt mal die Bedeutung von Schönheit für autoritäre Charaktere. Sondern das war ja nur ein Indiz, ein Anhaltspunkt für eine autoritäre Charakterstruktur, die aus mehreren Indizien dann sozusagen, wo es mehrere Indizien gab, und das war aber das Hauptindiz sozusagen. Und ich glaube aber, um deine Frage zu beantworten, wäre ich persönlich der Ansicht, dass es sicherlich sowas wie das Verhältnis von Schönheit und Innerlichkeit und so weiter, das sind ja alles Sachen, die im deutschen Denken eine lange Tradition haben. Also diese Vorstellung von Innerlichkeit und Tiefe und so weiter, man ganz tief graben muss, was viel, viel wertvoller ist als das Äußere, das nur Scheinhafte und so weiter. Das hat sicherlich eine ganz lange Tradition. Also ich meine, Adorno weist immer wieder an vielen Stellen auf diese Argumentation mit der Innerlichkeit zum Beispiel. Ich würde sagen, das hängt damit ganz tief zusammen. Das ist sicherlich auch kein Zufall, dass Port auf diese Frage gekommen ist. So.
Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage zum Deutschsein. Also du hast gerade gesagt, das hat eine Tradition im deutschen Denken oder so. Ich glaube, das war eine Formulierung, das habe ich jetzt gebucht unter deutscher Romantik, also der Theorie- und Philosophiegeschichte, die im deutschsprachigen Raum sich entwickelt hat oder so. Und der Kernpunkt war dann ja in deinem Vortrag, dass eben die beiden divergierenden Standpunkte eigentlich beide eine ganz klassische Form von Vergangenheitsbewältigung machen. Dazu würde ich auch unterstellen, dass du die beiden Diskutanten als deutsch erstmal wahrnimmst. Also, ne? Ein Franzose würde keine deutsche Vergangenheitsbewältigung machen, oder? Also wäre jetzt vielleicht ein bisschen obskur, die Frage, aber tatsächlich, also wie würdest du den Gegenstandsbereich überhaupt abwenden, sich zu gucken, welche Individuen, Gruppierungen, politische Kräfte überhaupt in Frage kommen, sich so eine vertrackte Hilfskonstruktion einfallen zu lassen und sich quasi in die eigene Tasche zu lügen? Vor welcher Folie passiert das, oder?
Also erstmal ist das keine große Konstruktion zu sagen, das ist ziemlich deutsch, was sie machen, weil deutsche Vergangenheitsbewältigung passiert in Deutschland, auch bei einer Europäisierung des Gedenkens und so weiter. Und das sind nun mal einfach erstmal ja auch deutsche Gruppen sozusagen, aber ich würde das jetzt gar nicht, also das, was ich eben mit deutschem Denken meinte, bezog sich jetzt halt irgendwie auf eine Form von einer bestimmten Art von Anhänglichkeit an Volksseele und so weiter, und ich würde das einfach erstmal, habe ich es als deutsch bezeichnet, weil das jetzt vor dem Hintergrund einer Diskussion über den Nationalsozialismus hier gerade stattfindet, und ich würde sagen, das ist das, was ich dann in dem Zusammenhang mit dem Synonym Deutsch verbinde, und das ist, glaube ich, dann auch wichtig, was das mit dem Postnazismus tun, also dass ich nicht nur etwas als deutsch bezeichne, was manifest nationalsozialistisch ist, sondern wo sich nachweisen lässt, dass das eine Kontinuität zu Nationalsozialismus hat, dann würde ich das als deutsch bezeichnen, und zwar auch, wenn das, keine Ahnung, irgendwelche italienischen Linken machen, dann würde ich sagen, da ist ein sehr deutsches Denken am Start zum Beispiel. Aber ich glaube, ich würde das gar nicht so überbewerten oder irgendwie sowas, sondern das ist einfach erstmal so denke ich das.
Genau, vielleicht einfach sagen.
Entschuldigung.
Eine Frage wäre jetzt nach der Aktualität, also dieser Diskussion, ob du auch deinen Kritikpunkt immer noch als aktuell findest. Also ob diese, also ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so gekriegt, dass diese Frage in der Form noch gestellt wurde jetzt. Dieses Jahr zum Beispiel, oder?
Nee, habe ich auch nicht mehr, aber ich hatte auch keinen Bock mehr. Ich habe mich da nicht so viel weiter drum gekümmert, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt irgendwie im Zuge, jetzt bevor ich hier hingekommen bin, hatte ich noch mal kurz ein bisschen unmotiviert im Netz geguckt, ob ich neue Texte finde. Ich habe aber nichts gefunden, aber es kann vielleicht auch einfach an meiner mangelnden Vehemenz gelegen haben, was zu suchen. Ich glaube auch, diese Sache war jetzt stark auf den 2009, 2010 fokussiert, und so ein bisschen läuft sich das ja auch relativ schnell tot. Also wenn man wirklich aufgrund relativ gleicher Argumente zu unterschiedlichen Bekenntnissen kommt, wird das einfach, glaube ich, auch schnell langweilig einfach. Aber obwohl diese Frage halt ja auch der Normalität selber, ne, ist ja schon eine, die jetzt nicht das erste Mal auftaucht. Die war da sehr, sehr virulent, aber ich glaube, diese Frage der Normalität schleicht sich immer wieder ein. Aber ich glaube, auch die Debatte selber ist vorbei, wäre auch mein Eindruck.
Wenn du sagst, dass die Frage nach der Normalität sich immer wieder neu selber einschleicht, irgendwie drängt sich da schon mir die Frage auch so, woher kommt denn dann immer wieder so dieses scheinbare Bedürfnis, dann irgendwie auch auf Seiten radikaler Linker, radikale Bedürfnis, oder das immense Bedürfnis auf dieser Seite nach einer Normalität Deutschlands. So. Also bislang ist so ein Normalitätsdiskurs, nenne ich es mal, irgendwie vielleicht seitens offizieller Stellen irgendwie geführt worden. So,
genau. Ne?
Dass man also sowas, weiß ich nicht, irgendwer, also was irgendwie auch vielleicht mit der rot-grünen Bundesregierung so dann nochmal so ganz klar irgendwie ausformuliert wurde, ne? Wo man sich auch am Kosovo-Krieg mit solchen Argumenten irgendwie nie wieder Auschwitz beteiligt hat. Also dieses so ein Normalismusdiskurs habe ich eher immer so auf einer offiziellen Ebene bis dato wahrgenommen. Woher kommt, meinst du, so dieses Bedürfnis offenbar nun seitens radikaler Linker sich auch daran mehr oder weniger, vielleicht indirekt, aber nichtsdestotrotz für so eine Normalisierung zu interessieren?
Naja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, finde ich, was du meintest. Deshalb habe ich meinen Vortrag ja auch eingeleitet mit dem Deutschlandfunk und nicht mit der Debatte selber. Also um auch nochmal klarzumachen, das ist genau die Rhetorik, die halt sozusagen der ganz normale deutsche Vergangenheitsbewältigungsdiskurs ist. Man feiert sich selber als normal und so weiter, und auf einmal stellt sich in der Linksradikalen auch die Frage, hey, wie normal sind wir denn eigentlich? Und das war als ernstzunehmende Frage zu nehmen. Also bisher war es schon eher nochmal so, dass man diese Frage nach der Normalität als etwas begriffen hat, was man erstmal selber zu kritisieren hat, nämlich als ein offensichtlicher politischer Vergangenheitsbewältigungsdiskurs in Deutschland, eben was mit Rot-Grün und so weiter zusammenhängt. Auf einmal flugt das irgendwie in die Linke selber als eine ernstzunehmende Frage, wo man sich mal den Kopf drüber zerbrechen muss, rein. Und ich hoffte mit dem Vortrag eigentlich meine Antwort darauf gegeben zu haben, auf die Frage, warum flog das in die Linke rein? Genau, weil das gleiche Bedürfnis befriedigt wird, wie auch in dem normalen politischen Diskurs, nämlich die Vorstellung total befriedigend ist, dass man die Vergangenheit erledigen kann, dass es nichts mit einem selber, mit Denken, Rationalität, Kalkül zu tun hat, dass das auch eine gewisse Art von unheimlich, also ein Gegenstand nicht mehr so unheimlich dass der Gegenstand einem nicht mehr so unheimlich erscheint. Wenn man sich einfach nur mit dem normalen Kapitalismus beschäftigt, braucht man sich nicht mehr mit so etwas Unheimlichem wie den nationalsozialistischen Verbrechen zu beschäftigen. Und das feinsäuberlich auseinanderzuhalten und irgendwie ja auch, wenn man selber so vernünftig immer darüber nachdenkt und die Faschisten einfach immer nur das Irrationale des Gegenüber sind, das hat eine befriedigende Wirkung, glaube ich.
Ich würde dann noch eine andere Antwort wagen wollen und vielleicht einfach sagen, dass ich das Aufkommen der Frage daran, also daher rührt, dass er gerade zu Beginn der 90er, also Mitte der 90er, dem Entstehen der antideutschen Bewegung, wenn man das so nennen will, irgendwie bis eben zur rot-grünen Bundesregierung und Aufstand der Anständigen, ja eigentlich genau diese Frage quasi behandelt hätte werden sollen, weil es ja immer darum ging, irgendwie ist es jetzt... steht der Faschismus wieder vor der Tür? Sind die Deutschen noch genauso deutsch, wie es 1933 war? Oder was ist eigentlich Deutschland? Also bevor man den vielleicht zu diskutierenden Schritt macht, zu gucken, ist da jetzt selber bei den deutschen Linken ein Abgrenzungsbedürfnis, wenn man sich selbst irgendwie als normal deutsch wahrnehmen kann, eher vielleicht so ein bisschen, wenn man so will, formallogisch, also ich halte es fast für folgerichtig, dass diese Frage aufgekommen ist. Also welche große Frage denn sonst ist irgendwie, oder große Frage ist vielleicht auch schon wieder übertrieben. Aber wenn das ausgespart geblieben wäre, hätte ich mich auch ein bisschen darüber gewundert, dass das nicht kommt. Weil deswegen, also ich nehme es so wahr, als genau den Kernstreitpunkt zwischen Antideutsch und Anti-Impf, wenn man die Labels jetzt nehmen will, irgendwie.
Absolut, ja, aber ich glaube, dass sowas wie ein... dass ich A glaube, dass das, was ich hier als antideutschen Diskussionsstrang bezeichnet habe, erstmal nicht auf alle Antideutschen zu übertragen ist und dass ich für kluge antideutschen Positionen halt halte, die das mit der Potenzialität ernst nehmen. Also nicht eine Gleichsetzung machen von, wenn wir über Postnarzissmus nachdenken, machen wir eine Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Postnarzissmus in der Erscheinung der Phänomene, sondern dass es ja gerade wichtig ist, finde ich, genau dieses mit der Potenzialität, dass man sagt, und es verändert sich der Gegenstand, aber um überhaupt die also an der Fragestellung festhalten zu können, dass es darum geht, um zu untersuchen oder zu kritisieren, welche postnarzisstischen Kontinuitäten es gibt, dann braucht man den Begriff der Potenzialität, weil sonst macht diese Frage allein schon gar keinen Sinn. Also, dass man ernst nimmt, dass es A, nicht das Gleiche ist, also dass es keine Gleichsetzung gibt von postnarzisstischen Phänomenen und dem Nationalsozialismus, aber auch, dass es ernst zu nehmen ist, dass es, was man deshalb darüber nachdenkt, weil man... weil es eventuell so sein könnte, dass es wirklich wieder in einen Umschlag in einen manifesten antisemitischen völkischen Mob gibt. So, das waren halt die beiden Sachen, die mir, glaube ich, daran wichtig waren, an dem Begriff der Potenzialität.
Ein bisschen überfordert mich vielleicht jetzt ein bisschen, aber was ich eigentlich gesagt habe, man könnte vielleicht sagen, es gibt einen Normalisierungsdiskurs in Deutschland, der irgendwie alle Seiten betrifft. Aber wie ist denn das dann im Ausland? Hast du da wird da denn noch von der Singularität irgendwie groß ausgegangen? Wird das immer noch betont? Oder gibt es da vielleicht auch so schon Tendenzen, das zu normalisieren?
Ja, ich würde schon sagen, dass sich seit einigen Jahren eine Europäisierung von Auschwitz feststellen lässt. Also dass Auschwitz als europäisches Phänomen verhandelt wird. Also mehr fällt mir da eigentlich gar nicht.
Wie würdest du das erklären? Durch die Verstrickung einfach auch von anderen europäischen Staaten? Oder?
Das traue ich mir nicht zu, dass wirklich, das würde ich erstmal als Phänomen so festhalten. Und ich glaube, da muss man nochmal, also das wäre auch sehr notwendig, sich das mal anzugucken, was das eigentlich heißt. Also ich kenne auch jetzt keine mir sehr plausibel erscheinende, sehr einfach zu gebende Erklärung erstmal dafür.
Okay, wenn es eurerseits keine weiteren Anmerkungen, Fragen, Kritiken gibt, dann möchte ich euch vielleicht noch darauf hinweisen, dass im Rahmen der Was uns beherrscht-Reihe am 26.05. in der Extra Blues Bar um 20 Uhr Jörg Sundermeier zu einer Lesung eingeladen ist. Er wird dort aus seinem dann Der letzte linke Student lesen, 26.05. in der Extra Blues Bar um 20 Uhr. Ich danke dir für deinen Vortrag nochmal. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns dann am 26.05. denke ich wieder in der Extra Blues Bar. Danke.